dass du unser Denken erneuerst.
Amen.
Herr, dass wir deinen Willen für uns heute erkennen können.
Amen.
Amen. Ja, gib uns auch den Baum, Vater.
Amen.
Vater, ja, wir loben dich für dein Wort.
Amen.
Herr, gib uns Herzen, die erleuchtet sind. Herr.
Amen.
Amen.
Die Offenbarung deines Christus.
Amen.
Ja, Vater, gib auch uns heute Morgen Offenbarung. Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Herr, wir bitten dich heute um den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dich völlig zu erkennen. Herr, wir kennen dich noch nicht genug. Wir möchten dich wirklich kennen, vor allem am Ende dieses Zeitalters, damit wir dir folgen können, wohin du auch gehst. Schenk uns auch heute Morgen Offenbarung über dich als den König und über die Gemeinde dein Reich. Herr, und wir sind auch für nichts anderes hier als nur für dein Wort, Herr. Rette uns durch dein Wort. Gewinne jedes Herz durch dein Wort, Herr. Amen. Wir loben dich, Herr Jesus. Ja, lob den Herrn. Wir springen von Matthäus 11, wo wir gestern waren, zu Matthäus 16. Und hier sehen wir, es geht wirklich darum, dass wir den Herrn kennen, wer er ist. Vor allem jetzt, wo wir am Ende dieses Zeitalters leben. Der Herr hat selber gesagt, am Ende des Zeitalters wird es viele geben, die sagen, sie sind der Christus. Es wird am Ende des Zeitalters viele Stimmen geben, viele Richtungen. Und heute ist es wirklich so, ja, wenn man den Herrn sucht im Christentum oder im Internet, dann wird man sehr viele verschiedene Stimmen hören. Aber das Allermeiste davon wird nicht von Christus sein. Und hier sehen wir auch in Matthäus 16, was wir gerade gelesen haben, in Vers 13, der Herr hat seinen Jüngern diese Frage gestellt, für wen halten die Leute mich? Und das war nicht ganz am Anfang, als er seinen Dienst gerade angetreten hat. Das war zu einer Zeit, wo der Herr schon einiges getan hatte. Ja, es sind ihm ja etliche nachgefolgt. Tausende sind ihm zu der Zeit schon nachgefolgt und haben einiges mit ihm erlebt, viele seiner Wunder gesehen. Umso erschreckender finde ich die Antwort, als der Herr fragt, für wen halten die Leute mich? Vers 14, etliche, also viele haben gesagt, das ist Johannes der Täufer. Obwohl sie eigentlich den hätten kennen müssen und wissen, dass Jesus nicht derjenige ist. Johannes der Täufer hat von ihm geredet. Aber dennoch haben viele gedacht, es ist Johannes der Täufer. Und ich habe an einer anderen Stelle gelesen, im Matthäus-Evangelium. Der Herodes hat dieses Gerücht damals verbreitet, dass Johannes der Täufer, nachdem er ihn hat enthaupten lassen, wieder auferstanden ist. Ja, der Herodes hatte ja Johannes den Täufer einsperren lassen und dann enthaupten lassen. Und dann hat er mitbekommen von diesen vielen Zeichen und Wundern, die hier geschehen, und dann hat er gesagt, das ist Johannes der Täufer, der wieder auferstanden ist. Vermutlich kam es daher, dass viele gesagt haben, es ist Johannes der Täufer. Tja, wenn ein Leitender oder ein Führender ein Gerücht verbreitet, das geht manchmal sehr schnell. Ja. Am Ende glauben es viele. Und andere haben gesagt, es ist Elia. Wahrscheinlich, weil sie irgendwo gehört haben, in Maleachi steht geschrieben, der Elia wird kommen. Dann dachten sie, das ist Elia. Und wieder andere dachten, Jeremia. Wie sie darauf kamen, weiß ich nicht, aber sie haben gedacht, das ist Jeremia. Und dann gab es noch andere, die haben gesagt, oder einer der Propheten. So viele Meinungen unter dem Volk, aber keine der Antworten hier war, der er eigentlich ist. Das hat mir einen Schreck gegeben. Das zeigt, du kannst sehr viel mit Jesus erleben und viel sehen von seinen Zeichen und Wundern und ihn doch nicht kennen. Das war nicht irgendjemand hier, der das gesagt hat. Das waren Menschen, die mit ihm eine Zeit gegangen sind und seine Machttaten gesehen haben. Und doch haben sie ihn überhaupt nicht gekannt, nicht mal gewusst, wer er ist, für irgendjemand gehalten. Und so viele Meinungen gab es unter dem Volk über diesen Jesus. Und das hat mir die Frage ins Herz gegeben und muss uns allen die Frage geben, kennen wir unseren Herrn wirklich? Kennen wir ihn wirklich? Und wir dürfen nicht denken, dass der Herr jemand ist, der so schnell und so einfach zu kennen ist. Die Bibel redet von den unausforschlichen Reichtümern Christi. Das bedeutet, wir werden nie an den Punkt kommen, dass wir sagen können, wir haben alles gesehen und alles erkannt von diesem Jesus Christus. Er ist reich und er hat auch verschiedene Seiten. Und wir brauchen ein Herz, vor allem jetzt am Ende des Zeitalters. Herr, ich möchte dich wirklich kennen. Ich will nicht zu der großen Masse gehören, die dich für irgendjemanden hält und die zufrieden ist, Machttaten von dir zu sehen, sondern Herr, ich möchte dich wirklich kennen. Und jetzt hier in Matthäus 16 offenbart der Herr uns allen, die wir es lesen, wer er wirklich ist. Und er offenbart, was er im Wesentlichen ist, was die Hauptsache ist. In Vers 15 sagt der Herr dann, ihr aber für wen haltet ihr mich? Mir scheint, für den Herrn war es nicht so wichtig oder nicht so schlimm, sagen wir es mal so, nicht so schlimm, dass diese Masse ihn nicht kannte. Aber was ihm wichtig war, ist, dass die Jünger ihn kannten. Die, die ihm folgen, die müssen ihn wirklich kennen. Und der Herr fragt sie, für wen haltet ihr mich? Und Simon Petrus antwortet und lobt den Herrn, dass wenigstens einer die richtige Antwort sagt. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber es ist sehr gut und sehr heilsam, dass der Herr gleich danach sagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart. Der Simon Petrus war nicht besser als die anderen und deswegen kannte er den Herrn. Er war nicht fähiger. Er hatte nicht mehr verstanden. Der Unterschied zwischen Petrus und dieser Masse war, Petrus hat Offenbarung vom Vater bekommen. Das war der Unterschied. Und der Herr zeigt ja auch, ohne Offenbarung vom Vater können wir den Herrn nicht kennen, wie er wirklich ist. Du kannst die ganze Bibel lesen, die sehr viel von Jesus redet, und ihn doch nicht kennen, wenn der Vater dir nicht eine persönliche Offenbarung gibt. Es ist wirklich so. Der Herr sagt, mein Vater im Himmel hat dir das geoffenbart. Petrus hat was gesehen. Und er hat gesehen, dass er der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wir müssen wirklich verstehen, dieses Wort Christus, was es bedeutet. Christus oder im Hebräischen Messias. Wir haben unsere Vorstellung. Auch, ich muss sagen, ich bin von Kind aufgewachsen mit der Lehre und der Vorstellung, Christus, Messias, das ist der Erlöser. Und bis heute, wenn ich, selbst jetzt noch, wenn ich hier Christus und Messias lese, sofort ist in meinem Kopf der Erlöser. Aber die Haupteigenschaft für die Juden, wenn sie Christus hören oder wenn sie Messias hören, ist nicht in erster Linie der Erlöser, sondern zuallererst mal der König. Christus bedeutet, wir haben hier in der Gliederung gleich unter A geschrieben, es ist der gesalbte König. Der gesalbte König. Und das war auch das, worauf die Juden gewartet haben. Natürlich, wir kommen gleich noch dazu, der Herr ist ohne Zweifel der Erlöser der Welt, ohne Zweifel. Aber heute Morgen müssen wir sehen, zuallererst mal ist er der König. Und er ist gekommen als der König. Und wenn du damals einen Juden gefragt hättest, worauf wartest du? Er hätte dir mit Sicherheit gesagt, ich warte auf den König von Israel. Ja. Deshalb, als der Herr da war, haben sie ihn auch gefragt, richtest du jetzt die Königsherrschaft für Israel wieder auf? Sie haben nicht gefragt, und rettest du uns jetzt? Obwohl sie sehr viel Errettung natürlich brauchten. Aber die Juden haben so sehr auf den König gewartet. Aber der Herr ist ein sehr besonderer König. Der Herr ist ein ganz anderer König als alle Könige dieser Erde. Lass uns in Sacharja 9, Vers 9 lesen, was für ein König der Herr ist. Es ist eine wunderbare Prophetie von Sacharja. der diesen König angekündigt hat. Wir können es mal kurz zusammenlesen in Schlachter. Zacharja 9, Vers 9. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eseln. Wow, siehe, dein König kommt zu dir. Der Herr wurde als König angekündigt. Und das ist nur eine Stelle. Es gibt sehr viele Stellen, sehr viele Weissagungen, dass er kommen wird als der König. Aber das Besondere an diesem König ist, hier steht, ein Gerechter und ein Retter ist er. Das ist wirklich wunderbar. Denn wir Menschen brauchen so viel Errettung. Wir haben schon gehört gestern und auch am Donnerstagabend, als der Herr gekommen ist, wie war der Zustand des Volkes damals? Vom Volk Gottes, nicht von der Welt insgesamt. Wie war der Zustand vom Volk Gottes, als der Herr zum ersten Mal kam? Es war ein desolater Zustand. Sie waren völlig geknechtet, verdorben, gefangen. Der Herr musste kommen, um sein Volk zu retten. Es ist nicht genug, wenn er nur kommt als ein König, um zu herrschen. Er muss auch kommen als ein Retter, wie hier steht, um sein Volk zu retten. Amen. Wie soll der Herr herrschen über ein Volk, das völlig in der Sklaverei Satans lebt? Selbst wenn er als König Gott ist, es wird nicht funktionieren. Der Herr muss dieses Volk zuerst retten. Aber heute Morgen müssen wir sehen, er rettet sie nicht nur, damit sie erlöst sind. Er rettet sie, damit sie sein Reich sind. Der Herr ist gekommen, um sein Volk zu retten, damit er dann als König über sie herrschen kann. Für uns ist es oft ausreichend, gerettet zu werden. Natürlich ist es ein sehr gutes Gefühl, gerettet zu werden. Aber der Herr verfolgt ein Ziel, eine Absicht. Er möchte uns retten, um über uns zu herrschen. Das ist so wichtig für uns zu sehen und er kann uns auch aufs Völligste erretten. Doch ich habe wirklich neu geschätzt durch diese Verse, dass der Herr König und Erlöser in einer Person ist. Das gibt's kein zweites Mal. Ihr müsst euch mal vorstellen, er ist der König der Könige und der Herr der Herren, der Höchste in diesem ganzen Universum. Und doch kann er jedem einzelnen Menschen helfen, in jedem Problem, was er hat. So ein König gibt es nicht. Stellt euch mal vor, der Trump wäre in der Lage, jedem Amerikaner in jedem Problem seines Lebens alle Zeit zu helfen. Das gibt es gar nicht. Aber es wäre herrlich. So ein König wäre wirklich wunderbar. Und lobt den Herrn, so einen König gibt es. Der Herr ist so ein König, obwohl er so hoch ist, der höchste im Universum, kann er jedem von uns helfen in jedem Punkt unseres Lebens. Ist das nicht wunderbar? Amen. Als so ein König ist er gekommen. Wie hier steht in Zacharja, ein Gerechter, der Herr ist gerecht. Der Herr ist der Gerechteste von allen. Und ein Retter. In der Welt ist es so, je höher du bist, desto weiter bist du weg von den Nöten der Einzelnen. Und kümmerst dich nicht um sie. Aber der Herr, obwohl er der Höchste ist, er hat sich so erniedrigt und ist deshalb in der Lage, jeden von uns aufs Völligste zu retten. Demütig und reitend auf einem Esel. Ja, der Herr hat sich, um nach Jerusalem einzureiten, und das war eine sehr besondere Sache. Dieser Einzug nach Jerusalem war keine Kleinigkeit, keine Nebensache. Es ist ein sehr wichtiger Zeitpunkt. Daniel hat auf diesen Zeitpunkt hin geweissagt. Die 69 Wochen, von denen wir in Daniel gehört haben, die reichen bis zu diesem Tag, wo der Herr nach Jerusalem einzieht. Das war ein sehr wichtiges Ereignis. Und dort hat das Volk ihn wirklich für kurze Zeit als den König gesehen und erkannt. Und bei diesem bedeutenden Ereignis, was hat der Herr gemacht? Er hat sich ein Eselsfohlen gesucht. Das würde kein König dieser Welt machen. Kein König dieser Welt, wenn er irgendwo reinfährt, kauft sich einen gebrauchten Fiat und fährt da rein. Kauft sich einen neuen Mercedes oder noch mehr. Aber der Herr hat sich ein Eselsfüllen gesucht. So ein König war er. Er ist der König und der Erlöser. Und er möchte so gerne, dass wir kommen zu ihm. Wisst ihr, vor einem weltlichen König, da kannst du nicht einfach hingehen. Das ist unmöglich. Selbst zu einem Präsidenten, du kannst nicht einfach hingehen. Aber dieser König, obwohl er so hoch ist, hat jedem von uns den Zugang gegeben und möchte so gerne, dass wir alle zu ihm vorwärts kommen. Und Hebräer 7 sagt, er ist in der Lage, jeden aufs Völligste zu erretten, der was macht? Der zu ihm vorwärts kommt. Die durch ihn zu Gott vorwärts kommen. So ein König. Ja, wenn du zu ihm kommst, er wird niemals sagen, lass mich in Ruhe, ich habe Wichtigeres zu tun, ich bin der König. Nein, so wird der Herr niemals sagen. Der Herr möchte gerne, dass jeder von uns zu ihm kommt. Und dass wir uns von ihm retten lassen in allen Dingen. Ich lese euch noch einen wunderbaren Vers vor. Jesaja 33, 22. Herr, wir loben dich. Amen. Ja. Denn der Herr ist unser Richter. Der Herr ist unser Gesetzgeber. Der Herr ist unser König. Er wird uns retten. Lob den Herrn. Ist das nicht gut? Und dass er hier ist betont. Dass er ist betont. Nicht irgendjemand anders wird uns retten, damit wir vor diesem König bestehen können. Er selbst wird uns retten. Das gibt's nicht auf der Erde. Es gibt keinen Richter, der dich gleichzeitig richtet und dich retten kann. Und auch der Gesetzgeber, der gibt die Gesetze, aber er kann dich nicht retten. Wenn du sie brichst, verurteilt er dich. Aber der Herr, er ist einerseits unser Richter und das müssen wir auch sehen. Ich danke dem Herrn für das Wort über die Furcht des Herrn, die wir alle brauchen. Jeder von uns wird eines Tages vom Herrn auch gerichtet werden. Und er ist auch der Gesetzgeber. In Matthäus 5 bis 7 in der Verfassung, da ist der Herr wirklich der Gesetzgeber und zeigt uns, welch ein hoher Maßstab in seinem Reich heute herrscht. Und er ist auch der König, er herrscht im Reich, aber auch er wird uns retten. Lobt den Herrn für solch einen König, der uns in allem retten kann, wo wir seinem Gesetz und seinem Maßstab noch nicht entsprechen. Und das haben wir haben letzte Woche in Vaihingen darüber Gemeinschaft gehabt. Die Kapitel 8 und 9 vom Matthäus-Evangelium sind sehr wunderbar. Sie sind die Kapitel direkt nachdem der Herr vom Berg runterkommt, wo er die Verfassung vom Reich der Himmel gegeben hat. Und was macht der Herr als allererstes, nachdem er die Verfassung eingeführt hat? Er kommt, um zu heilen. In Matthäus 8 und 9 siehst du eine Heilung nach der anderen. Warum? Weil wir sehr viel Heilung brauchen, um in diese Verfassung hineinzukommen. Und das ist so wunderbar. Diese Kapitel Matthäus 5 bis 9 zeigen wirklich, was hier steht. Er ist unser Gesetzgeber, er ist unser König und er wird uns retten. Ist das nicht herrlich? Der Herr zeigt diesen Maßstab und dann kommt er vom Berg runter. Matthäus 8, Vers 1 ist wunderbar. Als er vom Berg herunterstieg. Der Herr bleibt nicht da oben sitzen und sagt, und jetzt seht zu, dass ihr nach der Verfassung lebt. Er kommt runter vom Berg. Er geht hin zu dem Aussätzigen. Der erste Mann, der vom Herrn geheilt wird, ist ein Aussätziger, ein Verstoßener. Einer, der aus der Sicht des Volkes weiter weg war als alle anderen. Draußen irgendwo, isoliert, dem Tode geweiht. Das Erste, was der Herr macht, der König der Könige kommt runter und heilt einen Aussätzigen. Manchmal fühlen wir uns auch so, als ob wir von allen Geschwistern vielleicht am weitesten weg vom Ziel sind. Wir denken, oh, 4 Jahre, 9 Monate, wie soll ich das schaffen? Aber dann kommt der König und sagt, ich will dich reinigen. Ich will dir helfen. Ich will dich retten, dass du es schaffst. Und das müssen wir wirklich sehen. Dieser König, ja, der Maßstab ist hoch und er ist sehr gerecht, aber er will uns auch retten und helfen, dass wir dorthin kommen. Und das ist uns die große Ermutigung. Und der Herr ist völlig in der Lage, uns in 4 Jahren und 9 Monaten oder wie viel Zeit wir auch immer noch haben, vielleicht haben manche von uns weniger Zeit, wir wissen nicht, wie viel Zeit der Herr uns noch gibt, aber wenn wir täglich zu diesem König kommen, und ich meine jetzt nicht nur kommen, um Freude zu haben, sondern kommen, um gerettet zu werden, dann kann der Herr es mit jedem von uns schaffen. Denn dieser König ist wirklich unser Erlöser und Retter. Dieses Vertrauen müssen wir haben. Wenn wir die verbleibende Zeit wirklich nutzen, zu ihm zu kommen, er kann uns in allen Punkten retten, wo wir heute noch krumm sind, wo wir heute noch nicht seinem Reich entsprechen. Und das ist zu wunderbar. Deswegen, wenn ihr es noch nicht getan habt und auch wenn ihr es schon getan habt, lest nochmal Matthäus 8 und 9. Es ist wirklich eine große Ermutigung. All diese Heilungen zeigen, der Herr weiß sehr wohl, dass wir krank sind. Er weiß, wie verdorben wir noch sind und wie sehr wir seiner Verfassung noch nicht entsprechen. Aber er kommt und er ist in der Lage, uns zu helfen und zu heilen. Lobt den Herrn. Aber was es braucht, braucht schon was. Wir müssen wollen und wir müssen glauben. Der Aussätzige, der wollte. Und die danach geheilt wurden, die wollten auch und die haben geglaubt. Und sogar, da war ein Hauptmann, der hat für seinen Diener geglaubt. Lobt den Herrn. Der Diener war zu schwach, um selber zu Jesus zu kommen. Aber lobt den Herrn, er hatte einen Hauptmann, der für ihn geglaubt hat. Und der für ihn gekämpft hat. Und der für ihn zu Christus gegangen ist und gesagt hat, sprich nur ein Wort, so wird mein Diener geheilt. Und haben wir nicht, ich hab gestern von mehreren gehört, die gesagt haben, ihnen ging es nicht so gut, aber das Wort des Herrn am gestrigen Tag hat sie wirklich gerettet. Der Herr ist in der Lage, durch sein Wort uns völlig zu heilen und zu retten. Und durch die Berührung mit ihm und durch die Gemeinschaft mit ihm. So lasst uns wirklich zu diesem König kommen für Errettung. Amen. Amen. Und die Seite, die wir aber sehen müssen, ist, er rettet uns für sein Reich. Er rettet uns, damit er dann über uns herrschen kann. Er rettet uns von Ungehorsam. Er rettet uns von Rebellion. Wisst ihr, wenn wir auf uns schauen und sehen, dass wir verdorben sind, wir sehen oft viele Dinge. Aber am schlimmsten für den Herrn ist, dass wir ihm nicht gehorchen. Der Ungehorsam, die Rebellion in uns, das ist die schlimmste Krankheit. Dass wir oft noch tun, was ihm nicht gefällt. Und das ist ein großes Problem für den Herrn. Denn wie soll der Herr als König herrschen über ein Volk, das ihm nicht gehorcht? Das wird nicht funktionieren. Deshalb muss der Herr uns retten von allem Ungehorsam und aller Rebellion. Und wir brauchen wirklich so einen Wunsch, Herr, ich möchte dich kennen als meinen Retterkönig. Als den, der auch in meinem Leben zur Herrschaft kommt. Herr, dafür rette mich. Dafür mach mich gesund. Ich möchte nicht gesund werden vom Herrn, um dann ein angenehmes Leben zu haben. Um dann wieder meinen Beschäftigungen nachzugehen. Und leider, die meisten Menschen, die der Herr geheilt hat, haben genau das gemacht. Die sind zum Herrn gekommen, der Herr hat sie gesund gemacht und das war auch wunderbar. Aber die meisten von ihnen sind dann ihrem alten Leben nachgegangen. Ja, wir wissen von diesen 10 Aussätzigen, der Herr hat sie alle geheilt. Und so ist auch unser Herr. Er sagt nicht, ja, ich heile nur die, die mir dann auch absolut folgen. Er hat alle geheilt, weil er barmherzig ist. Und doch hat der Herr sich gewundert und gesagt, als der eine kam, wo sind die anderen? Natürlich, der Herr war nicht froh. Er hat sie alle geheilt, aber er war nicht froh, dass die meisten von ihnen dann wieder ihr altes Leben geführt haben. Und das ist heute nicht Sinn der Sache. Der Herr muss uns heilen, damit wir ihm völlig nachfolgen können in seinem Reich, wie wir gestern gehört haben. Damit wir nicht enden wie Johannes der Täufer, der viel von der Wiederkunft geredet hat, aber das Ziel doch nicht erreicht hat. Er muss uns heute heilen und retten, damit wir das Ziel erreichen. Und dafür sollen wir zu ihm kommen. Und diese Offenbarung von Christus als dem König, das zeigt uns Matthäus 16, die ist nur außerhalb der Religion möglich. Wir haben die ersten 12 Verse nicht gelesen, aber in den ersten 12 Versen sehen wir abermals eine Auseinandersetzung des Herrn mit den Religiösen. Und der Herr hat seine Jünger gewarnt. Matthäus 16 ist das, Vers 6. Jesus aber sprach zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Der Herr hat seine Jünger so oft gewarnt, sich fernzuhalten von diesem Sauerteig der Religion, von dieser ganzen Heuchelei dort. Kapitel davor, Matthäus 15, zeigt der Herr, die Tradition der Religion, so ein Problem. Die Pharisäer haben mehr an der Tradition festgehalten als an dem Wort Gottes. Und irgendwann kamen Traditionen rein, die sogar gegen das Wort Gottes waren. Sie haben das Wort Gottes gebrochen um ihrer Tradition willen. Und Matthäus 23 sagt der Herr zu den religiösen Führern, ihr bindet schwere Lasten und legt sie auf die Menschen. Und die Menschen waren damals völlig geknechtet und beladen von dieser ganzen religiösen Last. Und deswegen musste der Herr sagen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und er hat so scharf geredet mit den Pharisäern und Sadduzäern und diesen ganzen religiösen Führern dort, weil die Religion so ein verdorbenes System ist. Und der Herr musste seine Jünger hier, Matthäus 16, 13 fängt an, als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, der Herr musste seine Jünger erstmal rausbringen aus diesem ganzen religiösen System, aus Jerusalem. Dort, wo diese ganzen Führer waren. Der Herr kann nicht dort bleiben und dann sich offenbaren als den König und die Gemeinde als sein Reich. Der Herr muss die, die ihm wirklich folgen, erstmal rausbringen. Caesarea Philippi waren ziemlich weit weg von Jerusalem. Es war nicht um die Ecke. Der Herr muss uns weit wegbringen von der Religion. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Wie oft steckt auch in uns noch dieser Sauerteig der Religion? Festhalten an Traditionen. Mehr Betonung auf äußere religiöse Form als auf die innere Wirklichkeit. Andere beurteilen und richten nach dem, was man für richtig hält. Das steckt so tief drin. Und ich hoffe, dass wir in diesen Tagen wirklich auch noch mehr gesehen haben, wie verdorben und schrecklich dieses ganze religiöse System ist. Johannes der Täufer musste es so deutlich bloßstellen. Wir reden heute oftmals nicht so deutlich. Habt ihr schon mal zu religiösen Führern, zu Pastoren gesagt, Schlangenbrut? Also ich noch nicht. Vielleicht nach der Konferenz gibt es mehr Freimut. Amen. Der hat nicht davor zurückgeschreckt. Und der Herr Jesus hat auch Schlangenbrut gesagt. Wir würden heute sagen, das kannst du noch nicht sagen. Und wenn wir das sagen würden, oder wenn das jemand unter uns sagen würde, vielleicht auch manch einer unter uns würde sogar Anstoß nehmen. So kannst du doch nicht reden mit deinen Brüdern und Schwestern, mit Glaubensgeschwistern. Aber der Herr hat so geredet. Der Herr hat mit den damaligen religiösen Führern durchaus so geredet. Und wisst ihr, der Herr hat sogar noch mehr gesagt. Der Herr hat zu den Pharisäern gesagt, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel. Wagen wir sowas zu sagen? Ich glaube nicht. Und er hat zu den Pharisäern in Matthäus 23 gesagt, ihr seid Söhne der Hölle. Das sage nicht ich, okay? Ich sage nur, was hier steht. Matthäus 23 sagt er zu ihnen. Denn er sagt zu ihnen, wenn ihr einen Proselyten gewinnt, also einen Heiden, der zum Judentum übertritt, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal schlimmer, als ihr es seid. Das bedeutet, sie sind auch Söhne der Hölle. Aber der den sie da unterweisen, der ist nochmal doppelt so schlimm. Ich glaube, wir haben oft kein Empfinden, wie verdorben in den Augen Gottes die Religion ist. Söhne der Hölle, das habe ich noch nie gesagt. Aber der Herr hat es gesagt. Warum sagt der Herr das? Weil er mit ihnen streiten will, weil er sie beleidigen will? Nein. Weil er uns den wahren Zustand der Religion zeigen will. Damit wir da rauskommen. Offenbarung 18,4 sagt, kommt heraus aus ihr, mein Volk. Und Offenbarung 18,1-3 zeigt, dort wohnen Dämonen, dort wohnen böse Geister. Die Gemeinde in Pergamon, sagt der Herr in Offenbarung 2,13, sie wohnt, wo wohnt sie? Wo der Thron des Satans ist. Wir reden hier heute Morgen Matthäus 16 über den Herrn als den König. Aber in Offenbarung 2 ist die Gemeinde umgezogen zu dem Ort, wo der Satan thront. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass die Gemeinde, die Gott erworben hat mit seinem eigenen Blut, okay, wir reden hier von wiedergeborenen Gläubigen, dass die Gemeinde plötzlich wohnt, wo das Satans Thron ist, in der Welt. Und zu Thyatira sagt er sogar später, ihr habt die Tiefen Satans erkannt. Es ist wirklich schrecklich. Es ist wirklich. Und der Herr muss seine Jünger rausbringen aus diesem ganzen Bereich. Und wir müssen heute auch wirklich klar sein und völlig rauskommen aus aller Religion. Du kannst nicht da drin bleiben und sagen, ja, Hauptsache ich selber bin richtig und folge dem Herrn. Die Tatsache, dass du drin bleibst und nicht rauskommst, zeigt schon, du bist nicht richtig vor dem Herrn. Denn der Herr sagt, komm raus aus ihr, mein Volk. Das System der Religion ist so verdorben, der Herr kann nichts mehr machen, der Herr muss rausholen. Wenn wir rauskommen, dann kann der Herr was machen. Mit denen, die rauskommen, mit denen, die mit ihm hier nach Caesarea Philippi kommen, mit denen kann er was machen. Aber mit denen, die in dem religiösen System dort bleiben, kann er nichts machen. Und wir haben gesehen, die Jünger von Johannes der Täufer, was war ihr Problem? Sie waren in der Religion drin. Gemeinschaft mit den Jüngern der Pharisäer. Und was ist passiert? Anstoß genommen am Herrn. Auch sie haben Anstoß genommen, haben gesagt, Herr, warum fasten deine Jünger nicht, so wie wir es machen? Es ist wirklich eine große Gefahr. Die Religion ist heute wirklich völlig gegen Gott. Sie weicht nicht nur leicht ab vom Wort oder vom Willen Gottes. Sie ist völlig dagegen. Matthäus 23,13 sagt der Herr zu den Pharisäern, ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen. Haben wir das Bewusstsein, dass dieses religiöse System heute die Tür zumacht für die Menschen? Die Menschen wollen rein und die Religion macht die Tür zu. So verdorben ist die Religion, hindert Menschen, ins Reich der Himmel hineinzukommen. Und deswegen braucht der Herr auch uns heute, dass wir die Wahrheit klar reden. Nicht, weil wir unsere Brüder und Schwestern kritisieren wollen. Das ist nicht unser Ziel. Nein, wir wollen sie gewinnen. Aber wir werden sie nur gewinnen und der Herr kann sie nur gewinnen, wenn wir wie Johannes der Täufer klar die Wahrheit reden. Und ich habe wirklich vor der Konferenz immer mehr gedacht, wir müssen mehr auch darüber reden. Wir müssen den Menschen auch zeigen, wie der Zustand heute ist. Wie die verdorben die Religion ist und dass sie rauskommen müssen. Sie ist gegen das Reich der Himmel. Denn der Herr hat gesagt, was wird die Menschen frei machen? Die Wahrheit wird die Menschen frei machen. Unsere schönen Worte werden niemanden frei machen. Im Gegenteil, wenn du einem sagst, der in der Religion gefangen ist, wenn du dem noch schöne Worte gibst, der fühlt sich noch wohler, dort zu bleiben, wie er ist. Und denkt, es ist okay. Die schönen Worte werden niemanden frei machen. Aber die Wahrheit wird die Menschen frei machen. Und die Wahrheit, vor allem, wenn sie in der Liebe geredet wird. Mit einem Herz die Menschen zu gewinnen. Und das können wir nur durch den Herrn. Aber das müssen wir lernen von unserem König. Der König selbst hat ohne jegliche Verwässerung die Wahrheit geredet. Und lasst uns das von ihm lernen. Und wenn wir darüber reden, den König kennenzulernen, worum geht's da? Was ist das Wichtigste bei einem König? Du musst ihm gehorchen. Das Wichtigste bei einem König ist, wenn der König dir was sagt, ist, dass du auf ihn hörst. Das ist das Allerwichtigste. Wenn wir davon reden, den König zu kennen, dann reden wir davon, dass wir lernen, dem König zu gehorchen. Und das müssen wir üben in unserem täglichen Leben. Unser tägliches Leben ist voller Gelegenheiten, wo der König zu uns redet und wir gehorsam lernen müssen. Ich lese euch kurz Hebräer 5, Vers 8 vor. Ich weiß, viele von uns kennen den Vers, aber es ist gut nochmal zu sehen. Hebräer 5, Vers 8, ich lese kurz in der Schlachter. Obwohl er der Sohn war, hat er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Sogar der König selbst musste vom Vater Gehorsam lernen. Und dann heißt es, Vers 9, nachdem er zur Vollendung gelangt ist er wem zum Urheber ewiger Errettung geworden? Allen, die ihm gehorchen. Das bedeutet, wenn ich nicht lerne, dem Herrn zu gehorchen, dann kann er mich auch nicht retten. Obwohl er der Retterkönig ist, der jeden Menschen aufs Völligste retten kann, hier steht, für alle, die ihm gehorchen. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir ihm gehorchen. Unsere vollständige Errettung hängt damit zusammen. Sie hängt damit zusammen. Selbst unsere anfängliche Errettung war ein Schritt des Gehorsams. An dem Tag, wo wir den Herrn aufgenommen haben, haben wir einen Gehorsamsschritt gemacht. Wir haben erkannt, ich muss meine Sünden bekennen, ich muss umkehren. Ich muss den Herrn Jesus aufnehmen in mein Leben. Und lob den Herrn, wir haben das getan. Auch das war schon ein Gehorsamsschritt. Natürlich, diese Errettung war aus Gnade, sie war ein Geschenk. Und doch haben wir da schon Gehorsam geübt in diesem Schritt. Und auch die Taufe ist ein Gehorsamsschritt. Manchmal haben wir Gemeinschaft mit manchen gehabt und sie haben gesagt, ja, ich bin schon getauft als Kind. Ich muss nicht mehr getauft werden. Wir haben gesagt, ja, aber die Bibel sagt, das gibt's nicht, Kindestaufe. Das Wort sagt, du glaubst und dann lässt du dich sofort taufen. Und kürzlich hatten wir mit jemandem Gemeinschaft und wir haben ihm gesagt, weißt du was, du musst gar nicht alles verstehen über die Taufe, aber du musst einfach gehorsam sein. Wenn der Herr sagt, glaube und lass dich taufen, dann sei gehorsam. Du musst nicht die Taufe von vorne bis hinten verstehen, um gehorsam zu sein. Und auch in meinem täglichen Leben, ich muss nicht immer alles völlig verstehen, was der Herr von mir will, um gehorsam zu sein. Eine Ursache für Ungehorsam ist tatsächlich öfters, dass wir nicht verstehen, warum der Herr jetzt das von uns will. Der Herr sagt was und wir sagen, warum? Herr, ich verstehe es nicht. Aber wisst ihr, wenn der König jemand eine Anweisung gibt, der König muss nicht immer alles erklären. Wenn der König jeden Befehl erklären muss, bis es der Letzte versteht, meine Güte, da hat der König viel zu tun. Da muss er reden von morgens bis abends und irgendeiner wird es trotzdem nicht verstehen. Wisst ihr, unser Gehorsam ist nicht davon abhängig, dass wir alles verstehen, was der Herr will. Aber lasst uns lernen, wenn wir merken, er redet, und wir reden hier jetzt wirklich von den vielen kleinen Dingen des Alltags. Wenn der Herr an mir redet, wenn ich ein Empfinden in meinem Geist habe, lasst uns lernen, gleich zu gehorchen. Nicht viel zu fragen, Herr, warum? Und Herr, aber dies, aber das. Oder Herr, später. Lasst uns lernen zu sagen, Amen, Herr, du bist mein König. Herr, du bist mein König und ich will lernen, dir zu gehorchen. Und je mehr wir lernen, ihm zu gehorchen, desto mehr wird er uns erretten. Lob den Herrn. Jeder Gehorsam geht einher mit mehr Errettung. Das ist wunderbar. Aber dafür müssen wir lernen, unser Seelenleben zu verleugnen. Deswegen, nachdem der Herr diese Offenbarung hier gezeigt hat, was sagt er? Er sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sein Selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn dem König kannst du nur gehorchen lernen, wenn du bereit bist, dein Selbst zu verleugnen. Und der Herr sagt, Matthäus 16, wir haben es vorhin gelesen, das Seelenleben verlieren nicht einfach so pauschal, weil die Bibel halt sagt, ich muss mein Selbst verleugnen. Also jetzt, von morgens bis abends verleugne ich mein Selbst. So ist nicht gemeint, sondern der Herr sagt, um meinetwillen. Das heißt, immer dann, wenn mein Wille und der Wille des Königs auseinanderlaufen, dann, vor allem dann, muss ich sagen, Herr, ich verleugne mein Selbst. Wenn der König was sagt und es passt mir nicht, das ist der Moment, sein Selbst zu verleugnen. Der Herr sagt, du musst dein Seelenleben verlieren um meinetwillen. Es geht um das, was der König will, nicht um das, was ich will. Lasst uns das lernen. Unser Seelenleben zu verleugnen, wenn der König in meinem Leben etwas spricht und ihm gehorsam sein. Und dieser Gehorsam ist letztlich auch eine sehr wichtige Voraussetzung für den Eingang in das Reich der Himmel. In Matthäus 7, Vers 21 und 23, am Ende der Verfassung, dort sagt der Herr, ich lese es nochmal vor, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und dann sagt der Herr, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist eine sehr erschreckende Warnung. Diese Leute, die hier stehen, das sind Gläubige. Das sind nicht Ungläubige. Meint ihr, ein Ungläubiger, der sein Leben lang nichts mit Jesus am Hut hatte, wird später zum Herrn sagen, Herr, ich habe doch in deinem Namen viel geweissagt? Mitnichten. Mitnichten. Der Ungläubige wird später vorm Gericht sehr schnell erkennen, warum er hier gerichtet wird. Aber es sind die Gläubigen, die dann erwidern werden. Und es geht hier um den Richterstuhl Christi für die Gläubigen. Es sind die Gläubigen, die erwidern werden, Herr, wieso richtest du mich? Ich habe doch in deinem Namen viel gemacht, viel geweissagt, sogar Dämonen ausgetrieben, Wundertaten vollbracht, alles in deinem Namen. Aber wisst ihr, was das Problem war? Sie haben den Herrn nicht als ihren König gekannt. In diesen drei Versen redet der Herr als der König. Es geht hier um das Gericht und es geht hier um die Entscheidung, wer kommt ins Reich der Himmel und wer nicht. Denn der Herr sagt ja in Vers 21, wird in das Reich der Himmel eingehen. So, für die Frage, wer ins Reich der Himmel eingeht und wer nicht, geht es letztlich darum, hast du den Herrn als dein König gekannt? Hast du gelernt, ihm zu gehorchen und den Willen des Vaters zu tun oder nicht? Und die Warnung für uns ist, du kannst viele Wundertaten mit dem Herrn sogar vollbringen, nicht nur sehen, sondern sogar vollbringen, und doch ihn nie wirklich kennen als deinen König. Und dann wird der Herr sagen, ich habe dich nie gekannt. Das ist wirklich eine Warnung für uns. Eine ernsthafte Warnung. So, lasst uns zum Herrn kommen und sagen, Herr, ich will dich kennen als meinen König. Ich will lernen, dir zu gehorchen in meinem täglichen Leben in allen Bereichen und ich will lernen, deinen Willen zu tun. Können wir das aus uns selbst? Unmöglich. Lob den Herrn, dafür haben wir was? Ein Brandopfer. Amen. Deshalb ist das allererste Opfer, was Gott von uns haben möchte, ein Brandopfer. Weil das Wichtigste ist, dass wir lernen, dem König zu gehorchen. Gehorsam zu lernen. Lobt den Herrn. Als ich das Wort auch gestern Abend gehört habe, dachte ich, Herr, ich will ja, aber ich kann das nicht. Hat der Herr zu mir gesagt, deshalb hast du Christus als dein Brandopfer. Lobt den Herrn. Wenn wir lernen, uns in allem auf dieses Brandopfer zu stützen und den Herrn zu nehmen als unseren Gehorsam, dann können wir lernen, dem König in allem zu gehorchen. Und das ist die Voraussetzung für die zweite Offenbarung, nämlich, dass die Gemeinde das Reich der Himmel ist. Der Herr wird nur dann eine Gemeinde haben, die wirklich sein Reich ist, wenn wir als diese Glieder des Leibes und als die lebendigen Steine lernen, auf den König zu hören. Du kannst viel reden und viel sagen über, dass die Gemeinde das Reich der Himmel ist, aber es wird nur wirklich so sein, wenn jeder von uns lernt, auf den König zu hören. Daher lobt den Herrn, lass uns das wirklich machen. Dann wird der Herr auch mit der Gemeinde sein Reich bauen können. Und in Zion, das ist die zweite Offenbarung, zeigt der Herr hier wirklich. Er zeigt einmal dem Petrus, du bist ein Stein. Und er zeigt, dass er selbst der Felsen ist. Leider haben vor allem die Katholiken haben diesen Vers ziemlich verdreht und haben daraus abgeleitet, Petrus ist der Felsen, auf dem die Gemeinde gebaut ist. Aber das ist nicht wahr. Der Felsen hier ist Christus. Petrus ist ein Stein, Einer von vielen Steinen in diesem Bau. Aber der Felsen ist Christus. Wir haben hier einige Verse aufgeschrieben unter B1, ihr könnt es selber lesen. Einige Verse, die zeigen, dass Christus der Felsen ist. Meint ihr, der Herr wird seine Gemeinde auf Petrus bauen? Wenn er das machen würde, wäre sie noch im selben Kapitel zusammengefallen. Weil ein paar Verse später, wer redet durch Petrus? Satan. Wenn der Herr auf Petrus seine Gemeinde baut, dann hat sie ein paar Minuten gehalten und ist zusammengebrochen. Dann haben die Pforten des Hades ziemlich schnell überwältigt. Oh Herr Jesus, der Herr wird nicht auf einem Menschen seine Gemeinde bauen. Aber heute sind leider so viele Gemeinden auf Menschen gebaut. Und deshalb haben die Pforten des Hades leider heute schon sehr viele Gläubigen und sehr viele Gemeinden überwältigt. Aber die Gemeinde, die der Herr baut, für die gilt, die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Lob den Herrn. Und deshalb, bei uns darf es nicht so sein. Wir sind hier nicht auf einem Menschen gebaut. Lob den Herrn. Wir sind nur Steine. Alle Brüder, alle Schwestern, wir sind alle Steine. Und wir haben einen Felsen. Psalm 144,1, so gut wie David sagt am Anfang des Psalms, gesegnet sei der Herr, mein Fels. Die Woche habe ich öfter gebetet, Herr, du bist mein Fels. Wenn was war, wo ich ein bisschen Unruhe hatte, Herr, du bist mein Fels. So gut, wenn wir alle Christus kennen als unseren Felsen, als den, auf dem wir feststehen und auf dem die Gemeinde feststeht. Und in Matthäus 7 am Ende in der Verfassung, wer ist der kluge Mann? Was sagt der Herr? Wer ist der kluge Mann, kluge Baumeister, der sein Haus auf dem Felsen baut? Amen. Und das ist Christus. Und was zeigt der Herr? Wie baust du dein Haus auf den Felsen? Wie wird die Gemeinde auf dem Felsen gebaut? Der Herr sagt, wer mein Wort hört und es tut. Ja, man fragt sich oft, wie wird die Gemeinde gebaut? Kann Konferenz über Konferenz machen, wie wird die Gemeinde gebaut? Aber kurz gesagt, wer sein Wort hört und tut. Das ist der Weg, wie Zion heute gebaut wird auf dem Felsen. Der Herr redet zu uns und wir tun genau das, was er sagt, durch Christus als all unsere Opfer. Das ist der Weg, die Gemeinde zu bauen heute. Ohne was hinzuzufügen, ohne was wegzunehmen, was mir nicht passt, ohne meine eigene Meinung reinzubringen, ohne Menschen hochzuheben, ohne einzelne Lehrmeinungen hochzuheben, einfach dem Herrn gehorchen in dem, was er uns zeigt. Der Herr zeigt zum Beispiel die Priesterschaft, die Opfer, die Feste und man kann sehr viel drüber diskutieren. Was haben wir nicht an Diskussionen erlebt die letzten 5 Jahre? Aber wisst ihr einfach, wer mein Wort hört und es tut. Ist das so schwierig? Es ist eigentlich nicht so schwierig. Schwierig und kompliziert wird es, wenn wir anfangen, darüber zu diskutieren. Ich verstehe so, du verstehst es so, der versteht es so, der hat keine Lust. Aber einfach zu hören und zu tun. Das ist der Weg, wie Zion auf dem Felsen gebaut wird. Und dann wird die Gemeinde auch sein Reich sein. Das Reich der Himmel heute. Und ein Anliegen habe ich noch. Ich weiß, es ist schon ziemlich spät. Entschuldigung, nur kurz, aber das ist noch wichtig. Eine sehr wichtige Sache, die wir im Reich der Himmel lernen müssen, ist, was der Herr sagt in Matthäus 16, Vers 19. Ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was du auf Erden binden wirst. Und jetzt müssen wir es in der Zion lieber lesen. Wir haben die Übersetzung ein bisschen näher an den Urtext gemacht. Und das ist wichtig, da heißt es, was immer du auf Erden binden wirst, soll sein, was in den Himmeln gebunden ist. Und was immer du auf Erden lösen wirst, soll sein, was in den Himmeln gelöst ist. Das heißt, die Gemeinde kann nicht irgendwas binden und lösen, wie es ihr gerade in den Kram passt. Die Gemeinde muss sehr eng mit dem König verbunden sein und muss genau wissen, was der König jetzt binden und was der König jetzt lösen will. So ist dieser Vers gemeint. Wir müssen auf der Erde binden, das, wovon wir wissen, das möchte der König jetzt gebunden haben. Und das, was er gelöst haben möchte, das müssen wir lösen. Wie geht das? Da musst du den König kennen, musst ihn fragen. Deshalb in letzter Zeit oft, wenn wir zur Gebetsversammlung zusammenkommen, oft am Anfang beten wir, Herr, leite uns in diesem Gebet. Oft zu Beginn ist in mir dieses Gebet, Herr, leite uns heute Abend durch die Salbung. Ich will nicht irgendwas beten nach meiner Vorstellung. Ich will vom Geist, von der Salbung wissen, was jetzt gebunden und jetzt gelöst werden muss. Wir brauchen einen sehr engen Kontakt mit unserem himmlischen König, um diese wichtige Aufgabe auszuführen. Und wisst ihr, wir haben hier Verse aufgeschrieben unter B2, Jesaja 22, Offenbarung 3, die zeigen, der Herr ist der, der den Schlüssel hat. Der Herr hat den Schlüssel zum Reich der Himmel. Aber hier in Matthäus 16 zeigt er, er möchte ihn gerne seiner Gemeinde geben. Aber das wird er nur machen, wenn die Gemeinde lernt, auf ihn zu hören. Meint ihr, der Herr wird irgendeiner Gemeinde seinen Schlüssel geben? Am Ende schließen sie die Tür zu für die Suchenden und schließen die Tür auf für allerlei unreine Geister, Dämonen und finsteren Mächte. O Herr, der Herr möchte uns gern den Schlüssel geben, aber wir müssen lernen, das aufzuschließen, was er aufschließen will. Und Offenbarung 3 zur Gemeinde in Philadelphia sagt der Herr, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben. Wir binden und lösen, aber zusammen mit dem Herrn, in der Einheit mit dem Herrn. Aber wir müssen es tun. Ich höre immer noch oft Gebete, die sagen, Herr, binde du das. Herr, löse du das. Aber wisst ihr, das ist ein bisschen zu einfach. Der Herr sagt, ich will dir geben. Du sollst binden und lösen. Wir haben eine Verantwortung heute als Zion. Der Herr will auch lernen, dass wir zur Reife kommen, diese Verantwortung zu nehmen. Es ist sehr einfach zu sagen, Herr, mach du alles. Klingt religiös, klingt gut, religiös gut und damit nicht so gut. Aber wisst ihr, es ist oft auch nur, dass wir die Verantwortung wegschieben. Es ist besser, wenn wir lernen zu beten, Herr, zeige uns, was wir binden sollen durch dich, was gelöst werden muss. Und wofür brauchen wir dieses Binden und Lösen? Wir brauchen es vor allem, wir haben hier unter 2b geschrieben, um Menschen aus Satans Hand zu befreien und sie für das Reich Gottes zu gewinnen. Und ich möchte euch sehr ermutigen, lest diese Verse hinter 2b. Wir haben ein paar Beispiele aufgeschrieben, die uns zeigen, was Binden und Lösen wirklich ist. Lest diese Beispiele. Wir müssen wirklich sehen, die Menschen heute sind alle gefangen in Satans Hand. Du kannst einen Menschen nicht einfach so für das Reich gewinnen. Es ist nicht so einfach. Der Herr sagt in Matthäus 12, Vers 29, Matthäus 12, Vers 29, wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus berauben. Wir sind manchmal so schnell enttäuscht, wenn wir jemandem erzählen vom Reich Gottes und der kommt nicht. Und wir denken, ah, der ist nicht offen. Ah, der will nicht. Ah, der ist nicht auserwählt. Vielleicht ist er auserwählt. Aber vielleicht ist er noch gebunden im Haus des Starken. Wisst ihr, es ist keine Überraschung, wenn wir heute den Menschen vom Reich Gottes erzählen und es um jeden ein Kampf ist. Das ist normal. Der Satan hat die Menschen gefangen für seinen Willen. Jeder Mensch auf diesem Globus ist von Natur aus, von Geburt an, gefangen in der Hand Satans. Jeder. Und er wird nicht für das Reich gewonnen durch kurzes Gespräch mal haben und das war's. Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf um jeden Menschen. Und der Herr zeigt hier, du kannst nur einen Menschen aus der Hand Satans befreien für das Reich Gottes, wenn der Starke gebunden wird. Wir haben viel zu binden auf der Erde. Wir müssen deshalb auch klar sehen, was der Satan heute tut. Und wisst ihr, wenn einer nicht offen ist, seid nicht frustriert, dass der nicht offen ist, sondern binde den Feind, der dahinter steht. Wir müssen lernen, den Feind zu binden. der die Menschen gefangen hält für seinen Willen. Und dann können wir auch mehr und mehr erleben, wie Gefäße aus seiner Hand geraubt werden. Ja, Apostelgeschichte 13. Paulus war dort, hat gepredigt. Und da war ein Statthalter, der sehr offen war. Kurz davor, den Herrn aufzunehmen. Aber da war ein Zauberer. Und der hat dagegen geredet und hat alles getan, um diesen Statthalter vom Glauben abzuhalten. Was hat Paulus gemacht? Ah, schade. Ich komme morgen wieder. Paulus hat den Satan gebunden in Person dieses Zauberers. Er hat zu ihm gesagt, du Sohn des Teufels. Elymas, ja. Wir haben leider nicht die Zeit, es zu lesen. Apostelgeschichte 13, 8 bis 12. Er hat gesagt, du wirst eine Zeit lang blind sein. Und er hat gesagt, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn krumm zu machen? Das Problem war nicht, war der Statthalter offen oder nicht? Das Problem war, da war einer, den Satan benutzen konnte, um ihn noch festzuhalten. Und was musste Paulus machen? Er musste zuerst den Feind binden durch diesen Zauberer. Und was ist dann passiert? Dann heißt es, da wurde der Statthalter gläubig. Lob den Herrn. Nachdem der Feind gebunden war, wurde der Mann gläubig. So, lasst uns lernen, wenn wir heute wirklich Zion sein wollen, wir müssen lernen zu binden und zu lösen. Und das geschieht vor allem durch das Gebet. Der Feind muss gebunden werden und Menschen müssen gelöst werden von all ihren Fesseln. Auch Kapitel 16, als sie im Gefängnis waren. Paulus und Silas, was machen sie? Sie heulen nicht und murren, dass sie da im Gefängnis sind. Sie beten und singen. Ein guter Weg zu lösen, ist zu beten und zu singen. Amen. Wenn dir zum Murren zumute ist und zum Heulen, üb mal zu beten und zu singen und schau, ob nicht was gelöst wird. Und dann heißt es, dann geschah ein großes Erdbeben und dann steht dort, die Fesseln aller wurden gelöst. Lob den Herrn. Die Fesseln aller wurden gelöst. Und was war das Ergebnis? Der Gefängniswärter und sein ganzes Haus wurden in derselben Nacht gläubig und ließen sich taufen. Lob den Herrn. Das können wir noch mehr erfahren, wenn wir binden und lösen. Und das ist vor allem durch das Gebet. Und wir haben in letzter Zeit oft die Gebetsversammlung betont, aber heute Morgen möchte ich betonen, nicht nur die Gebetsversammlung, das wäre viel zu wenig. Wenn wir einmal die Woche nur eine Stunde binden und lösen, das ist zu wenig. Der Feind muss täglich und alle Zeit gebunden werden. Und deshalb in Matthäus 18, Vers 18 bis 20, redet der Herr nochmal vom Binden und Lösen, sagt genau das Gleiche und dann sagt er, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Warte nicht auf die Gebetsversammlung beim Binden und Lösen. Wisst ihr, wir brauchen so eine ständige Gebetshaltung, wo immer wir sind. Zu Hause, wenn wir zu zweit sind, wir können binden und lösen. Ich möchte es wirklich lernen. Ich möchte lernen, mit meiner Frau zusammen zu binden und zu lösen. Nicht nur irgendwas zu beten, damit wir gebetet haben, sondern zu suchen, Herr, wo muss der Feind heute gebunden werden? Wenn wir irgendwo was hören, dass Geschwister Probleme haben, Geschwister irgendwo gefangen sind, Menschen, mit denen wir Kontakt haben, dass da irgendwas noch hindert. Ich möchte lernen, täglich zu binden und diese Menschen zu lösen. Im Brüderhaus, lobt den Herrn. Binden und lösen, sogar wenn wir alleine sind. Sogar wenn wir alleine sind. Wir brauchen so ein Gebetsleben des Bindens und des Lösens. Das ist eine wichtige Verantwortung von Zion heute. Lob den Herrn. Und so kämpfen wir heute zusammen diesen Kampf. Und dann werden auch noch mehr Menschen den König kennenlernen. Das ist unser Ziel. Und gewonnen werden für das Reich Gottes. Amen.